Guten Morgen, liebe Gemeinde. Grüß Gott, wie man bei uns so im Allgäu sagt. Habe ich mich jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt, aber sage es ehrlich gesagt sehr selten. Ja, schön, dass du heute Morgen hier bist. Und es ist eine Chance für dich, dass Gott zu dir sprechen kann. Das ist mein Gebet, dass Gott diese Zeit gebraucht, dass bei dir etwas ankommt. Weil du bist in deinem Alltag, du bist an deine Stelle gestellt und dort sollst du, bist du berufen, mit Gott zu leben. Dort gibt es Dinge, die Gott mit dir tun möchte. Dinge, die wichtig sind. Und wo es auch etwas ist, passieren Dinge nicht. Wie ist das mit dir? Wie geht das mit dir und Gott zusammen? Und das hat viele Fragen, das ist gar nicht so einfach. Es geht da um Nachfolge. Es fängt bei einem Menschen an, aus Gottes Gnade, dass ein Mensch irgendwann aus Gottes Gnade vielleicht Ja sagt zu Gott. Ja, du bist Gott. Ja, ich nehme das an, ich beug mich vor dir und ich nehme deine Vergebung an. Aber das ist nicht das Eigentliche, das ist dann nicht der Anhänger, den ich dann in die Ewigkeit trage, sondern das ist ein Doppelpunkt. Dann geht es eigentlich erst richtig los. So war auch die Situation, als Jesus gesprochen hat. Wir haben dieses besondere, wunderbare Video gesehen, finde ich wirklich toll. Also ich war in meiner Kindheit passionierter Lego-Spieler, habe Raumschiffe gebaut, Burgen, große Frachter, auch mal einen Panzer. Mache ich heute natürlich nicht mehr als Pastor, ganz klar. Panzer bauen meine ich, Lego-Spielen schon, weil meine eine Tochter hat das geerbt. Also die spielt dann Lego Friends, da werden dann immer die dollen Dinger gebaut. Und überhaupt spielen meine Kinder ganz gern Lego und das freut mich dann immer wieder. Und genauso wie ich damals begeistert Lego gebaut habe, bin ich heute begeistert dabei, Gemeinde zu bauen. Und das begeistert mich, das ist mir eine Freude. Aber das fängt ja irgendwann mal an. Und da kommt ein Ruf Gottes in dein Leben. Das eine, sich zu Gott hinzuwenden, dann nachzufolgen und spricht dann auch von Berufung. Von Berufung. Und ich möchte euch in einen Text mit hineinnehmen, wo das passiert, und zwar der Simon Petrus mit seinem Bruder berufen wird. Und ich lese aus Matthäus 4, die Verse 18 bis 22. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Toll, wenn das so einfach geht, oder? Kommt Jesus vorbei. Stell dir vor, du bist an deinem Arbeitsplatz oder vielleicht arbeitest du auch zu Hause. Klopf, klopf, ding dong. Jesus sagt, komm, jetzt geht's los. Ich will dich zu Menschenfischern machen. Und natürlich würde jeder im Raum hier sagen, kein Problem, wenn Jesus das sagt, dann gehe ich los. Ach, gut, dass die Bibel immer so leichte Antworten hat, oder? Guckst du einmal hin, liest drei Verse, nee, vier, zack, so geht's. Ja, dann sieht das Leben irgendwie doch ein bisschen anders aus. Doch ein bisschen anders. Und letztendlich muss man sich nicht täuschen. Das ist jetzt ein ziemlicher Kracher und ein Turnaround sehr schnell beim Petrus. Aber wer die Bibel ein bisschen weiter gelesen hat im Neuen Testament, weiß, dass gerade Petrus so eine Spezialist ist, wo es schon mal so, mal links, mal rechts und mal weiß nicht und mal gucken geht und wo Dinge nicht so einfach sind. Aber doch jemand, der mit feurigem Herzen Jesus immer wieder sucht. Und gerade das ist etwas, was ich an der Person des Petrus so schätze, dass auch wenn er in die Niederlage gegangen ist, wenn er in das totale Versagen gegangen ist, geht es doch weiter und der Neuanfang kommt. Und das macht es letztendlich aus. Und das ist viel mehr Nachfolge, immer wieder neu mit Jesus anzufangen, als zu denken, ich habe es doch alles im Griff und ich gehe doch immer geradeaus, weil das eigentlich nur bei einem Menschen Selbsttäuschung sein kann. wie war das denn eigentlich bei mir selber? Ich habe Jesus mal kennengelernt, da war ich noch ziemlich klein. Ich glaube 5, also wirklich klein, so zack, ne, so guter Meter. Und ein Freund von mir hat mich mit in die Kinderstunde genommen von der damaligen, das war da die evangelische Landeskirche, es war eine sehr erweckte Diakonin, die das dort gemacht hat, es war echt super, habe da tolle Grundlagen, habe da gute Sachen vermittelt bekommen. Letztendlich im Rückblick merke ich, dass Gott einfach ganz wunderbar seine Werte in mein Leben gelegt hat und viele gute Dinge. Die meisten meiner Freunde waren da auch, sodass, obwohl meine Eltern mit Glauben leider nicht wirklich was am Hut hatten, ich mit christlichen Freunden aufgewachsen bin. Heute, wo ich selber Vater von 4 Kindern bin, kann ich das noch besonders schätzen, was das eigentlich bedeutet. Und da war es auch schon mal Nachfolge. Bibel lesen, beten, das Ding mit Gott teilen, Jesus zu bekennen. Das hat mich damals schon sehr herausgefordert, hatte viel mit Zweifeln zu tun. Bald hatte ich auch massiv mit dem Thema Evolutionstheorie zu kämpfen. Und dieses ganze Ding, dass Gott unsichtbar ist, das fand ich irgendwie ganz schlecht, wenn man Gott jetzt gar nicht sehen kann. Trotzdem versucht, irgendwie nachzufolgen. Aber letztendlich bin ich dann gescheitert. Die Zweifel wurden immer größer, der Unglaube immer größer. Die Unsicherheit, gibt es Gott irgendwie überhaupt? Gott hat manches dort geredet, manches getan, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht richtig wahrgenommen und deswegen ist es als Zeugnis nicht in mein Herz gekommen. Als ich so 12, 13 war, habe ich dann eine der schlechtesten Entscheidungen meines Lebens getroffen, da ich mir gesagt habe, wenn ich sowieso dauernd zweifle, wenn ich das mit Gott irgendwie sowieso nicht hinkriege und mein Glaube ist irgendwie nur so ein Mini-Ding, dann kann ich es doch gleich ganz sein lassen. Ich habe gedacht, wenn ich so ein Versager-Christ, so ein schwacher Christ bin, dann kann ich es doch ganz sein lassen. Wie dumm von mir, wie dumm. Weil man kann versagen, kann schwach sein und sich an der Gnade festhalten. Das ist eine gute Sache und es ehrt Gott. Und dann kamen so 10 Jahre, wo ich zwar irgendwie Gott nicht im eigentlichen Sinne bewusst abgelehnt habe, aber doch praktisch ohne ihn gelebt habe, mit allem, was so dazugehört. Hatte immer wieder die Sehnsucht, glauben zu können, aber ich konnte es nicht. Habe es nicht hingekriegt. Und letztendlich ist mein Leben an so einen Tiefpunkt gekommen, wo ich mich dann irgendwo dran erinnert habe. Mensch, irgendwie alleine wird es nicht so richtig was. Im Leben kam einfach nicht wirklich das raus. Ich meine, ich hatte zwar Abitur gemacht, hatte eine ganz ordentliche Freundin und war am Studieren. Also es war jetzt nicht alles total verkehrt. Aber grundsätzlich habe ich gemerkt, Leben. Ich finde das Leben nicht. Und im Mai 97 habe ich dann eine neue Entscheidung für Jesus getroffen, auf der Basis einfach einer totalen Kapitulation vor ihm, wo ich dann auch gesagt habe, Gott, ich kann zwar nicht glauben, aber irgendwie muss das jetzt mit dir gehen und weiß nicht was, und habe mich irgendwie so auf Gott draufgeworfen, möchte ich sagen. Und das hat Gott mit viel, viel Gnade, mit viel, viel Kraft beantwortet und durfte dann sehr durchstarten. Ich erzähle das einfach, weil ich glaube, es muss nicht so laufen im Leben eines Menschen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das ganz viele Menschen erleben. Starkes Zweifeln, starkes Scheitern, ein starkes, absolut geistlich nicht da ankommen, wo ich eigentlich ankommen möchte. Und der Petrus ist so ein Paradebeispiel dafür. Aber immer wieder ist es das Entscheidende, was macht der Herr denn da draus? Was macht der Herr denn da draus? Und heute bin ich jetzt Pastor, jetzt im 9. Jahr bin ich Pastor und möchte auch sagen, in den letzten gut 20 Jahren eine Menge Christen kennengelernt, eine Menge Biografien kennengelernt und so ein bisschen, wie funktioniert denn Leben, wie funktioniert Christsein, was bringt welche Frucht? Ich muss sagen, ja, ich war damals bei dieser Totalkapitulation. Aber es hat mich wirklich zu dem Punkt gebracht, dass ich einen Schatz in meinem Herzen trage, der heißt, ich habe die Weisheit nicht. Was sagt denn der Herr? Und dem will ich folgen. Es gibt andere Dinge, da würde ich mir auch mehr Weisheit in meinem Herzen wünschen, aber das ist ein Schatz, den Gott mir reingelegt hat, was auch dazu führt, dass ich ein sehr tiefes Grundvertrauen so zum Wort Gottes habe und mich darauf verlasse. Wie ist das für dich? Wie ist für dich das Thema Berufung? Wie ist es für dich, dass Gott dich gerufen hat, ihm nachzufolgen? Ist das ein eher gerader Weg? ist es ein Weg mit Tälern und manch einer ist vielleicht aus diesem Tal gar nicht so rausgekommen, wie er wollte. Es ist vielleicht auch eine Unsicherheit. Will ich das eigentlich wirklich? Weil wenn man mit dem Herrn so die Jahre unterwegs ist, dann kommt man ja manchmal zu dem Punkt, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Dann gibt es so diese Tücke, Mensch, die anderen haben ihren Spaß, aber mir ist alles verboten und sowas. Es gibt viele, viele Dinge, die einen belasten können. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, ist ja, was steht ja auf dem anderen Blatt. Aber es gibt eine Menge Dinge, die einen wirklich herausfordern können, wenn man unterwegs ist. Und mit dieser Predigt möchte ich dir ein paar Gedanken anbieten, dass dieses Ja in dir, weil ich gehe davon ein Stück weit aus, für die meisten hier ist dieses Ja im Herzen da, sonst würdest du heute Morgen nicht hier sitzen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, wo dieses Ja noch nicht klar ist. Das ist in Ordnung, super, dass du da bist. Ich kann dir nur sagen, mach das mit dem Jesus. Wenn du dieses noch nicht richtig bekennen kannst, dass er dein Herr und Erlöser ist. Ich kann dir nur sagen, er ist wirklich die Wahrheit, er ist das Leben und er ist wirklich das Beste, was dir begegnen kann. Aber wenn du dieses Ja sehr wohl schon gesagt hast, aber dir eigentlich wünschen würdest in deinem Herzen, eigentlich hätte ich gern ein stärkeres Ja. Eigentlich hätte ich gern etwas von diesem Feuer, was ich vielleicht schon mal hatte. Eigentlich hätte ich gern etwas von diesem Meer, was da schon mal war. Eine neue Begeisterung. Will ich dir ein paar Gedanken sagen und möge Gott Gnade, Kraft schenken, dass sie dich berühren, dass sie dir helfen. Wenn du so ein Bibelwort hast, ist es manchmal sehr interessant, in welchem Kontext steht das eigentlich? Wie ist es eingebettet? Was steht davor, was steht danach? Und das ist bei diesem Bibelwort, möchte ich sagen, besonders interessant. Ich schaue mal in den Versen davor, wo kommt der Text denn da eigentlich gerade her? Und ich lese mal die Verse, immer auch Matthäus 4, die Verse 13 bis 16. Und er, Jesus, verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, gemeint ist der See Genezareth, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die da saßen am Ort im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Aus Jesaja 9, Vers 1 ist dieser Vers. Das ist ein Vers, der oft zu Weihnachten hochkommt. Das Licht kommt in die Dunkelheit. Jesus scheint. Und da ist nicht nur Licht, da ist Tod. Aber dieser Messias Gottes, der kommt, ist stärker als der Tod. Stärker als Angst. Ist stärker als Versagen. Stärker als Depression, als Kummer. Ist stärker als das Leben, was nicht hingehauen hat. Ist so stark, Neues zu schaffen. Licht. Ich spreche nicht umsonst davon, Lebenslicht, das ein Mensch hat. Das Lebenslicht und von ihm kommt das Licht der Menschen, kommt das Leben der Menschen. Heißt es in Johannes 1. Das ist der, der beruft. Dieser Messias, der das Licht ist, der das Licht für dein Leben sein möchte. Nicht nur, um dich zu retten für die Ewigkeit. Ja, sondern dass du heute Licht bist. Dass du heute hier Licht und Salz sein kannst auf dieser Erde. Dass du heute Licht sein kannst, wo Gott dich zu Hause hingestellt, wo Gott dich in der Gemeinde hingestellt hast. Wo ist dein Platz hier in der Gemeinde? Oder auch dein Platz hier in der Stadt, vielleicht in einem Sportverein. Verschiedene Situationen kann es sein, wo Gott beruft, dort Licht zu sein. Wo ist dein Platz? Ist das in deinem Herzen klar? Sonst lohnt es sich, dafür zu beten. Denn eine Sache ist eine totale Freude. Hast du das schon mal? Kennst du dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, fruchtbar zu sein, Licht zu sein, dass Gott dich gebraucht, sich durch dich verherrlicht? Das ist nicht einfach Arbeit, oh, ich muss mitarbeiten, oh nein, ich Pechvogel, warum habe ich bloß Ja gesagt? Dieses Lichtsein, diese Freude, das ist Spaß, das ist Erfüllung. So bist du gedacht. So bist du gedacht. Dass du Frucht bringst, dass du Licht bringst, so wie er. Du bist ja nach seinem Bild geschaffen. Und das gilt für alle hier. Wenn ich dich nicht kenne, Denn das ist über den Menschen gesagt, nach seinem Bild geschaffen. Dieser Herr ist es, der beruft. Ist nicht einer, der mal wieder ein paar Arbeiter braucht. Leute, die Arbeit muss getan werden, kommt. Ist auch kein wilder König, wer weiß, was der Tyrann wieder vorhat. Ist auch kein Tunichtgut oder ein Verrückter. Ist ein Herrlicher. Ist ein König. Und der beruft auch nicht einfach aus Autorität. Ja, die hat er auch. Aber Jesus möchte nicht, dass wir uns dafür zuerst interessieren. Sondern weil er herrlich ist, weil er gut ist, weil er dich liebt. Mit dem will ich doch unterwegs sein. Und das ist ein wichtiger Punkt heute. Wie sehr ist dieser Blick da? Wie dieser Jesus eigentlich ist? Ist natürlich wichtig auch zu wissen, wer er ist, aber wie er ist und wie er für dich ist. Hast du diese Liebe, dieses Licht gesehen? Denn, dass Petrus und Andreas und später Johannes, die Söhne des Zebedäus, die beiden mit Jakobus, dass die derartig sagen, ich folge sofort. Wo kommt die Kraft her? Ich sage, glaube, ein Punkt ist, weil von diesem Jesus, wie ich ihn gerade beschrieben habe, etwas bei ihm ankommt. So einen haben die noch nicht gesehen, weil da gibt es auch nur einen von. Und der kommt an. Das ist ein ganz wesentlicher Grund, dass sie derartig schnell Ja sagen können. Der konfrontiert. Das ist ganz interessant. Ich mache mal einen kleinen Ausflug beim Fischzug des Petrus aus Lukas 5. Ganz wundervoll dargestellt, wirklich toll. Aber da gibt es auch so dieses interessante Ding. Jesus predigt und der, der dem alles gehört, kommt zu Petrus und sagt praktisch Danke. Komm, jetzt fahren wir nochmal raus. Jetzt gehen wir nochmal fischen. Dann heißt es da über der Tiefe, mittags, also da geht kein Fischer fischen. Und Petrus ist Fischer, der weiß, wie es läuft. Und dann gibt es den fetten Fang. Und da kommt die Wahrheit bei Petrus an. Hier gibt es nichts zu fangen und mittags fängt man auch keine Fische. Das macht man nachts. Wenn das Netz so voll ist, merkt er, boah, wer ist das? Und da kommt diese Wahrheit bei ihm an. Das ist Gott, der hier zu mir spricht. Das ist Gott, der da ist. Und dann kommt die Gegenreaktion bei Petrus. Boah, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er wird überführt. Und ich glaube, so war das auch in diesem Moment, als diese Berufung stattfindet. Da kommt etwas an von dieser Wahrheit. Und deswegen kommt dieses Ja. Deswegen vielleicht, wenn du mit deinem Ja manchmal so ein bisschen haderst mit deinem Ja zu Jesus, nicht ihn zu verwerfen, also ein Kram, sondern einfach so, bin ich wirklich entschlossen unterwegs? Mache ich der ganze Sache oder ist es so halb-halb und laschi-laschi oder so? Vielleicht ist das ein Punkt, der dir weiterhelfen kann. Zu beten, Herr, lass mich neu sehen, wer du bist. Neu zu sagen, ja, du darfst groß sein, rufe mich, darfst in mein Herz, ruf hier hinein, ich möchte ganz da sein. Manchmal ist es ganz gut, sich ordentlich zu entschließen, ein bisschen nachzudenken, aber grundsätzlich brauchen wir sein Wirken, dass er unser Herz wirklich auf Kurs bringt. Vielleicht ist das ein Gebet. Am Ende dieser Predigt möchte ich eine Art von Aufruf machen, nicht im Sinne von nach vorne kommen, sondern ein Aufruf, ein Gebetsaufruf. Ich werde dann drei Aspekte sagen und möchte dann anbieten. Wer möchte, kann dann aufstehen. Und dann möchte ich gern beten, unter anderem für diesen Punkt. Für die Menschen, die vielleicht sagen, ja, dass ich neu hier in meinem Herzen merke, wer er eigentlich ist, und dass er mich rufen darf. Und das ist nicht die erste Dimension, was tue ich dann, sondern der vereinigliche Punkt, dass ich mit ihm richtig zusammenkomme. Weil mit dem dann was zusammen zu machen, das ist herrlich. Weiß nicht, wer vielleicht die Erfahrung hat, richtig coole Kollegen zu haben oder mal gehabt zu haben. Ich habe diese Erfahrung gemacht in der Gemeinde. Ich habe auch noch ein paar Jahre bei Siemens zugebracht, habe auch da tolle kollegiale Verhältnisse erlebt. Wie toll kann es sein, mit richtig coolen Leuten zusammenzuarbeiten? Und das darf man dann nochmal ordentlich steigern, wenn ich Jesu-Kollege richtig bin. Boah, das macht Spaß, ist gut. Ein zweiter Aspekt. Ich schaue in diese Textstelle und schaue mal, was nach dieser Berufungsgeschichte eigentlich folgt. Und ich lese aus Matthäus 4, die Verse 23 bis 25. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Kurz mal festgehalten, wir sind gar nicht in Syrien, ne? Wir sind ja in Israel, ja? Aber die Kunde erscholl so über die Landesgrenzen bis nach Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Und es folgten ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Das ist schon bitter, ne? Muss man so Kraft erleben, Heilung, Befreiung erleben. Puh. Hey, vollkommener Unsinn. Mensch, welche Glückspilze, oder? Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus. Hey, da sind die dazu berufen worden, in der ersten Reihe mit Jesus zu dienen. Und letztendlich nicht nur als Zuschauer. Jesus kennt die Agenda. Ich sag's euch zwar noch nicht, Leute, aber eigentlich, das sollt ihr bald auch machen. Und genauso ist es gekommen. Genauso ist es gekommen. Berufen als Apostel, in die Vollmacht zu kommen, seine Werke zu tun. Und weil Jesus ja immer noch mal eine Überraschung parat hat, sagt er ihn ja irgendwann sogar, und ihr werdet größere Werke tun als ich, weil ich gehe zum Vater. Hey Mann, wozu beruft Jesus? Was ist deine Perspektive, mit Jesus zusammen zu dienen? Was ist deine Perspektive, Arbeiter im Weinberg zu sein? Schweiß? Stöhnen? Nerven? Ärger, weil die anderen weniger machen als du? Boah, dann verpasst du so viel. Ich bin ja nun auch schon gut 20 Jahre in Gemeinde unterwegs und kenne ein paar Fallen, in die du stolpern kannst in Gemeinde. Und eine Falle lautet, ich gucke mir mal richtig an, was mein Bruder, meine Schwester so macht in Gemeinde. Und wenn ich das nicht gut finde, rege ich mich darüber auf. Wenn ich es noch eine Runde schlechter mache, teile ich das mit ganz vielen Leuten, wie sehr ich die anderen doof finde und überhaupt so unzufrieden bin. Was mache ich dann mit meinem Herzen? Andere Variante: Ich segne meinen Bruder, ich segne meine Schwester und ich tue es um Jesu Willen. Ich schaue auf ihn und diene für ihn und bin dann vielleicht gerade Beispiel für andere, die dann sagen, ey, und so mache ich auch mit. Weil ich sehe, für wen die Sache läuft und weil ich sehe, wofür die Sache läuft. Die sehen Jesus praktisch bei der Arbeit. Die sehen Jesus bei dem, wozu er berufen ist. Es gibt diese gewaltigen Proklamationen, Verheißungen über den Messias im Jesaja-Buch zum Beispiel. Und da werden sie erfüllt. Und das waren zwar einfache Fischer, aber die Juden damals, die haben Texte gelernt, die haben die auswendig gelernt. Die kannten eine ganze Menge. Gerade diese Messias-Texte, ne, die sind schon sehr, sehr bekannt damals im Volk Israel. Das heißt, sie denken nicht nur, boah, cooler Wunderheiler und so, sondern die müssen sich schon fragen. Ups, ist das der Messias, auf den wir gewartet haben? Da war ein Wissen um biblische Texte. Das kann man mit heute gar nicht vergleichen, also was wir hier in Deutschland so haben. Deswegen war das bei der Hochzeit zu Kanaan so kompliziert für Jesus. Weil er wusste, seine Mama hatte ja so gewisse Sachen, ne? Also er ist echt Mensch geworden. Er weiß, was es heißt, Mama hat gewisse Wünsche und Mama, ich will das gar nicht. Das war das Problem, weil er wusste, wenn er hier öffentlich dieses Weinwunder macht, dass es ein absolut messianisches Zeichen ist. Der Vater hatte das aber noch nicht gesetzt, dass das dran ist. Deswegen muss er dann so ein Undercover-Wunder machen. Das ist wirklich interessant, das zu lesen. Und hier ist die Zeit aber gekommen. Und es passieren Zeichen und Wunder, die zeigen, der Messias geht auf Erden. Das Reich Gottes strahlt, hier bricht was an. Ist das vielleicht auch für dich ein wichtiger Impuls, in deiner Nachfolgeberufung das neu zu sehen? Worum geht es eigentlich? Was sind eigentlich die Werke Gottes, die um mich herum auch passieren? Ich habe es vorhin kurz erwähnt. In meiner Kindheitsgeschichte, heute denke ich, boah, was hat Gott getan? Es gab sogar schon prophetisches Reden Gottes. Ich hatte keine Lehre darüber, deswegen habe ich das als meine Fantasie gesehen. Aber manche Sachen nicht vergessen. Und heute habe ich die Lehre und weiß, was Gott damals zum Beispiel gesprochen und gewirkt hat. Zum Beispiel durch Träume. Ist das vielleicht ein Punkt, ganz neu zu beten? Herr, lass mich deine Werke sehen. Tu meine Augen ganz neu auf. Vielleicht auch mit einem Akzent Buße zu tun. Gott, ich habe aufgehört, für deine Werke zu danken. Ich war so kritisch unterwegs. Vielleicht gar undankbar. Herr, bitte gib mir Augensalbe, dass ich neu sehen kann, was du eigentlich tust um mich herum, vielleicht tust in meiner Gemeinde. Wenn ich das jetzt sage, also ich kenne euch ja überhaupt nicht, ne? Also ich habe jetzt keinen Zettel hier gekriegt von der Gemeindeleitung, hier, das musst du denen mal sagen oder so. Es ist, ich kenne die Gemeinde hier wirklich nicht. Nicht, dass du dich wieder ordentlich benimmst, dich richtig verhältst, sondern lass es dir doch nicht nehmen, die Werke Gottes zu sehen. Begeistere dich daran, was Gott tut. Mittlerweile hat Gott mir auch zum Beispiel Augen geschenkt, dass ich in Biografien sehen kann, wie Gott Dinge entwickelt und hervorbringt. Und es ist so schön, das zu sehen. Oder dieses Video, allein dieses Video jetzt mit diesen Lego-Männchen. Wie viel Schönheit steckt da drin, dass Gott Kinderherzen gebraucht hat. Da sind Mitarbeiter drumherum, die das unterstützt haben. Vielleicht nimmst du einfach dieses Video und betest darüber, Herr, lass mich das nochmal mehr sehen. Das ist schon, die Kinder kann man, ihr kennt die und lieb haben. Du hast, glaube ich, zwei davon, wenn ich richtig gelesen habe, Daniel, ja? Glückwunsch. Aber es nochmal mit mehr zu sehen, als einfach nur, oh, nette Kinder, toll, sondern Herr, da bist du drin. Mach dich auf, die Werke Gottes neu zu sehen und lass dich davon begeistern. Lass dich nicht in Undankbarkeit und Kritik wegziehen. Du beschlaust dich nur selber. Und der Teufel schafft es, dich ziemlich zu dämpfen. Sondern suche ihn, schau auf ihn, suche seine Werke und begeistere dich daran. Und dann bist du ansteckend, in einer ganz tollen Weise ansteckend. Der dritte Punkt. Gott sucht ja immer die Besten. Auch wenn man das später mal sieht. Der Petrus, der ist am Ende schon ein ziemlicher Bringer. Stirbt als Märtyrer, sagt uns die Kirchengeschichte. Und Apostelgeschichte 5,15 ist es soweit, die Urgemeinde ist am Brummen. Und wenn der Petrus vorbeikam, steht dort, haben sie die Kranken auf den Weg gelegt, dass wenn sein Schatten auf ihn fällt, dass Menschen geheilt werden. Das ist doch mal Power. Musst du nicht mehr beten, wie effektiv. Ja? Toll. Ja, der Petrus war schon Bringer. Aber wir wissen, die Geschichte von Petrus ist von vielen Tiefschlägen gekennzeichnet. Und das ist ganz interessant. Jesus ist gekreuzigt, auferstanden, dann zum Himmel gefahren. Die Urgemeinde läuft voran. Und die Apostel tun das, was sie tun sollen. Sie breiten die Gemeinde aus und dann heißt es von Petrus und Johannes, dass sie im Tempel gepredigt haben. Und das hat den Leuten genauso wenig geschmeckt, wie es ihnen geschmeckt hat, als Jesus es getan hat. Weil die das wirklich im Style und in der Vollmacht Jesu getan haben. Und dann werden sie ermahnt, das macht ihr nicht. Sie machen es aber trotzdem. Dann werden sie auch gegeißelt, werden sie geschlagen. Sie hören nicht auf, sondern sie sagen danach, Ehre für den Namen des Herrn gelitten zu haben. Und die Leute, die mit ihnen gesprochen haben, haben sich gewundert. Was sind denn das für Typen, die hier lehren? Man merkt ja, das sind nur ganz einfache Leute. Das waren nicht so eine gebildeten Typen. Paulus war ja so ein Bildungsmonster, ja? Ja, die war ja richtig stark drauf. Petrus war das nicht und ist es so geblieben. Gut so. Ist manches Mal, dass man Leute leicht erreicht, wenn es nicht so kompliziert und universitär ist. Sagt das ganz selbstkritisch als jemand, der auch studiert hat. Aber das heißt, jemand startet voll durch, Gott kann ihn total gebrauchen und sie merken in seiner Sprache, wie einfach er geblieben ist. Kein großer Gebildeter, was ich wie. Gott kann einfache Menschen gebrauchen. Hast du vielleicht schon mal gedacht, Gott kann mich nicht gebrauchen, weil ich bin nicht gebildet genug, nicht begabt genug? Dann will ich dir eins sagen, eine Gabe, die du hast, kenne ich. Das ist dein Herz. Weil Gott schafft keine Menschen ohne Herz. Sein Herz zu geben, seine Liebe zu geben, ist aber das Entscheidendste, worum es geht. Diese Gaben, die kommen dazu, sind wie Gefäße, wo du die reintun kannst. Aber das Herz, was du hast, das ist die eigentliche Musik. Und die hast du. Und du darfst Fehler machen. Du darfst Fehler machen. Das ist manchmal ganz dicht beieinander. Petrus ist der Hammer. Jesus fragt ihn, was sagen die Leute, wer ich bin? Oh, die einen, Elia ist wiedergekommen und Johannes der Täufer vielleicht. Aber was sagst du? Fragt Jesus. Du bist der Christus. Und Jesus, das hat dir mein Vater gesagt. Wow. Auf diese Gemeinde werde ich meinen Felsen bauen. Party on. Und dann, und Jesus kreuzigen, das solltest du nicht machen und so weiter. Und dann so, oh Satan, weiche von mir. Ich lese sie alles vor, weil das sonst zu weit und zu lang dauern würde und so. Ne? Aber wie dicht beieinander. Christus, du, da ist der Feind. Aber jemand, der mit Herzen unterwegs ist. Und das ist das, wonach Gott fragt. Bist du mit Herzen unterwegs, bist du entschlossen? Nicht machst du alles richtig. Weil du bist mit dem unterwegs, der alle Dinge zum Besten dienen lassen kann. Mit dem unterwegs, der definieren kann, ist ein Fehler wirklich ein Fehler. Ich möchte eine ganz kleine Anekdote erzählen, weil sie so herrlich illustriert, dass man manchmal echt vorsichtig sein muss, ob ein Fehler ist, weil es die Frage ist, was Gott daraus macht. Ich hatte folgende Situation, ich hatte ein Gespräch bei mir in der Gemeinde im Büro und es war ein sehr positives, begeisterndes Gespräch und ich war voll in meiner, auch voll auf Tour, so, weil wir gerade in so einem Thema waren, was mich auch total begeistert. Dann gucke ich plötzlich auf die Uhr. Nein, in 4 Minuten muss ich in der Schule sein. Ich bin heute Schwimmhelfer. Ich habe weder Sachen, noch bin ich am richtigen Ort. Schnell verabschiedet, das ging ein Glück, war ein Glück kein Seelsorge, sondern so ein Mitarbeitergespräch, das konnte man eher unterbrechen. Und dann nach Hause Sachen geholt, zur Schule hin. Und ich so, oh nein, die Kinder, weil ich wusste, es muss der Lehrer ist dann die eine Aufsichtsperson und dann noch ein Elternteil, zweite Aufsichtsperson, sonst findet die Sache nicht statt. Und ich dachte, oh, die Kinder, oh nein. Ich Gas gegeben hin und dann ist die Schwimmhalle direkt neben dem Schulgebäude. Guck schon, ganze Schulhof leer. Okay, guck vor der Schwimmhalle, keine Kinder mehr da. Und ich so, uiuiuiui. Und ich gucke, bin etwas verzweifelt und dann kommt ein Kind aus dem Schulgebäude. Denke ich, ah, ist das vielleicht eins von meiner Tochter aus der Klasse? Nee, kenne ich nicht, ist es nicht. Kommt noch ein Kind und das dritte Kind war dann meine Tochter Sarah. Oh. Es war mir so peinlich. Und dann passierte Folgendes. Die Kinder strahlten. Ja, du hast uns gerettet, du hast uns gerettet. Und immer wieder, und jedes Kind sagte das unabhängig von sich. Und dann kam die Lehrerin und dann wurde ich entschuldigt. Ach, sie sind auch toll, dass sie gekommen sind. Und dann wurde klar, dass im Sekretariat war es irgendwie untergegangen. Das heißt, mich hat niemand erwartet. Ich war also nicht der, der zu spät kommt, sondern der, mit dem keiner gerechnet hat, der jetzt alles verändert. Und die Kinder waren so happy. Du hast uns gerettet, du hast uns gerettet. Kann ja denken, oh, was haben die sonst wo für einen Unterricht, ja? Und dann waren die happy. Und dann ging der Schwimmunterricht los und ich war für die der Held. Auch wenn man dann saß, ich habe da nicht wirklich was gemacht, ja. Ich saß da nur auf der Bank, Aufsichtsperson, und das eigentlich hat ja die Lehrerin da gemacht. Und dann mussten die Kinder immer eine Bahn schwimmen und dann so an mir so auch vorbei zurücklaufen und immer strahlten sie mich so an und du hast uns gerettet. Und ich habe das bestimmt 30 Mal gehört. Und meine Tochter war dann der Star in der Klasse, weil sie hatte den Papa, der alles gedreht hatte. Und dann saß ich da wirklich und habe echt gestaunt, dachte, wow, Herr. Also man kann ja gucken, ist vielleicht Unpünktlichkeit eine neue Missionsmethode? Ja, so, ne? Also das ist schon interessant. Und das gilt auch über deinen Fehlern. Und manch einer erzählt, ich habe den und den Fehler in meinem Leben gehabt, das und das ist schief gemacht, aber da habe ich dann Gott gesucht. Oder da hat Gott zu mir gesprochen und da habe ich es endlich gecheckt. Ja. Du darfst Gott danken alle Zeit für alles, heißt es in Epheser 5,20. Ihn preisen über ein Ding. Schau vielleicht, wo du Fehler gemacht hast oder du weißt, das ist Quark in deinem Leben und preise ihn einfach mal darüber. Das ist nicht die Antwort darauf, ist das richtig oder falsch, sondern es ist einfach die Wahrheit, dass er Gott ist, der Gott ist über allen Dingen, der die Dinge wandeln kann. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, sonst darf ich nie wiederkommen, weil ich so lange gepredigt habe. Aber nimm vielleicht diesen Petrus nochmal mit. Es liegt so dicht beieinander, wo was Starkes ist und dann was Schwaches ist. Aber das ist die Schule, die ihn formt. Und dass er wirklich ein Apostel wird. Und dieser einfache Fischer, der Jesus dann sogar verraten hat. Aber er war von sich selber so enttäuscht. Jesus wusste, was kommt. Er hat es ihm ja prophezeit. Eigentlich war es wahrscheinlich mehr ein Beispiel sehr weiser Leiterschaft. In dem Moment, dass Jesus dem Petrus das sagt und die Chance hat, dass Petrus sich später daran erinnern kann. Jesus hat es ja auch schon gesagt. Vielleicht ist er doch nicht so enttäuscht. Vielleicht kann ich doch mal den Mut haben, mit ihm neu anzufangen. Und aus diesem Petrus wird sogar jemand, der 2 Briefe der Bibel geschrieben hat. Lass dich von deinen Fehlern nicht enttäuschen. Lass dir von deinen Fehlern nicht die Welt bewerten, sondern sei mutig. Der Umstand ist, wessen Größe entscheidet. Petrus ist immer wieder gestolpert, weil er gemerkt hat, er hat nicht die nötige Größe. Und was Gott ihm versucht hat zu sagen, Petrus, ja, du hast die nötige Größe nicht, aber ich kann sie bei dir wachsen lassen und meine Größe entscheidet es. Immer wieder ist es die Größe Jesu. Und halt dich daran fest, lass dich nicht durch deine Fehler bremsen, durch deine Schuld enttäuschen, sondern docke immer wieder bei der Größe Jesu an. Das ist Evangelium. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Und je mehr du das verstehst, dass es seine Gnade und Barmherzigkeit ist, umso mehr wird Gnade und Barmherzigkeit bei dir wachsen. Das ist eine ganz kostbare Schule. Wenn du das verstehst, wie barmherzig Gott mit dir ist und sein muss, kann bei dir Barmherzigkeit wachsen. Barmherzigkeit erfahren, Barmherzigkeit empfangen, Barmherzigkeit geben. Sei mutig, der dritte Aspekt. Sei dir nicht zu klein, sondern lass los, dass du die Größe nicht hast, aber dock bei seiner Größe an. Der dritte Aspekt. Hast du dich bei einem dieser drei Aspekte wiedergefunden? Vielleicht auch nicht. Muss auch nicht sein. Aber für die, die sagen, ja, hier möchte ich gern einen Schritt weitergehen, für die möchte ich jetzt beten. Und wie angekündigt, möchte ich dafür einen Aufruf machen. Und ich stelle mir das so vor, ich nenne diese drei Themen jetzt nochmal kurz. Und wenn du sagst, ja, kannst du vor Gott aufstehen. Du musst nicht vor mir aufstehen. Wenn dir das total peinlich ist oder so, kannst du auch sitzen bleiben und so dieses Gebet, den Segen für dich in Anspruch nehmen. Aber es ist gar nicht schlecht, so ein bisschen sich zu trauen, ein bisschen mutig zu sein, vor Gott was auszudrücken. Ja Gott, ich stehe hier und ja, ich möchte anders nachfolgen. Das kann man gut machen. Und daher nenne ich diese drei Felder jetzt nochmal. Und wenn du möchtest, steh einfach auf, irgendwann, während ich spreche. Und dann werde ich für diese drei Punkte beten. Also der erste Punkt ist, brauchst du vielleicht einen neuen Blick, eine neue Offenbarung, wer dieser Jesus eigentlich ist, der dich ruft. Wo es heißt, das Licht kommt in die Dunkelheit. Wo der Todesschatten war, kommt dieses neue Licht. Diesen Jesus, diesen Freundlichen neu zu sehen, ist das vielleicht dein Punkt, dass du diesen Jesus neu siehst und mit ihm neu gehst, intensiver. Dann kannst du aufstehen. Oder wenn du den zweiten Punkt hast, ich muss eigentlich neu in den Blick bekommen, worum es eigentlich geht. Ich muss diesen Weinberg, an dem tolle Früchte wachsen sollen, ich muss diesen Weinberg neu sehen. So wie Jesus diese vier Männer berufen hat und dann passieren Heilungen, Befreiung und so, das, was verheißen wurde dem Messias. Ich muss das neu sehen, was Gott an Werken tut. Vielleicht brauche ich wirklich, dass Gott mir wirklich Augensalbe gibt, dass er mir das neu aufmacht. Vielleicht auch heute für dich innerlich, ganz still, muss keiner mitkriegen, festzumachen. Nee, ich werde mal ein bisschen weniger Undankbarkeit aussprechen, ein bisschen weniger Kritik aussprechen. Ich schaue mehr auf dich und möchte dir mehr danken und auch für meine Geschwister, dein Werk um mich herum mehr danken. Wenn du diesen Blick auf seine Werke, auf das neue Meer brauchst, dann steh gerne auf. Und schließlich drittens, wenn du vielleicht auch so ein Petrus bist oder so eine Petrusline oder Petra, und eigentlich du immer wieder, vielleicht dann da passiert Schuld, da merkst du, du bist lasch. Du sagst, ich hätte Jesus bekennen sollen, ich habe es wieder nicht getan, ich war feige. Und diese Fehler machen dich, oder diese, was einfach nicht so läuft, das macht dich irgendwie fertig, das entmutigt dich. Und du brauchst wie so ein Shift, ja, so ein Wechsel von, ich sehe mich schlecht, ich verurteile mich, zu, Herr, gut, ich schaff's nicht, aber deine Gnade hält mich, ich mache und da starte ich durch. Ich frage jetzt nicht mehr danach, wie klein ich bin, sondern ich frage danach, wie groß du bist. Dann steh gerne auf, möchte gerne für dich beten. Petrus hat es immer wieder erlebt und es ist wirklich ein Starker aus ihm geworden. Ich weiß nicht, ob du noch sowas schreiben wirst wie die Bibel, wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, sie ist abgeschlossen, aber was Gott auch mit dir schreiben möchte, Geschichte, vielleicht in einem Leben eines anderen Menschen schreiben möchte. Möchte ich jetzt gern beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Heilige Schrift. Danke, dass wir dort drin lesen dürfen, von dir zu erfahren. Und dass wir von Menschen lesen, die so sind wie wir. Und an Dingen scheitern, nach Dingen fragen, in Dingen leben, wie wir sie auch kennen. Und ich danke dir jetzt besonders auch für die Geschichte von Petrus. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Und Herr, ich bete jetzt, du weißt, du kennst die Herzen. Und Vater Gott, ich bete, dass du deinen Heiligen Geist sendest. Und ich möchte dich bitten, dass es eine neue Erkenntnis von Jesus gibt. Eine neue Offenbarung, wer dieser Messias, Vater Gott, dein herrlicher Sohn, wer er eigentlich ist. Herr, wo er vielleicht uns ein bisschen verstaubt ist, wo er vielleicht ein bisschen auch schief ist, wer weiß, die Geschichten sind unterschiedlich. Bitte führe uns in deine Wahrheit durch deinen Heiligen Geist. Vater, bitte, Mach uns Jesus größer, lass uns ihn erkennen, dass wir uns an ihm begeistern, dass wir ihn lieben. Bitte, Herr, berühre du Herzen, mach du neu frei. Und Herr, ich bete um deine Gnade. Herr, so vieles dröhnt auf uns ein und unser Smartphone kann uns wirklich dumm machen, wenn wir Pech haben. Und wir übersehen deine Werke, sehen deine Messages, und die du sendest. Gott, ich bete um Empfindsamkeit, um wache Ohren. Bitte dich auch um eine Gnade von Aufmerksamkeit, dass nicht alles und jedes uns dauernd bedrängt und zu uns spricht und uns Informationen gibt, sondern ich bete um eine neue Gnade für Stille für diese Menschen, die das anspricht. Eine neue Gnade von Stille, wo du hineinkommen kannst. Eine neue Gnade von Sehen. Und ich bete um eine neue Gnade, wirklich Dinge von dir wahrzunehmen und zu danken. Herr, und du hast gesagt, dass wir Dank opfern sollen. Manchmal fühlen wir uns nicht, haben das nicht das Gefühl von Dankbarkeit, aber es ist gut, es trotzdem zu tun. Herr, ich bete, dass wir neu sehen, was du tust um uns herum. Amen. Und dass wir uns darüber dich erheben und dich preisen. Bitte erfülle neue Herzen mit Freude, mit Dankbarkeit an deinen Werken. Denn sie sind wirklich da. Du bist nicht träge. Und Herr, ich bete jetzt um deine Gnade noch für Menschen hier in diesem Raum, wo es ihnen einfach schwerfällt. Die erleben, dass Dinge schieflaufen, die erleben, dass sie schwach sind, die erleben, dass sie Fehler machen, schuldig werden. Und ich bete, Herr, dass du jetzt irgendwie wie allen Kleber, alles Festhalten da wegnimmst. Denn Herr, das ist nicht dein Maßstab, sondern die Frage ist, vertraust du mir? Die Frage ist, achtest du mich, lässt du mich dein Gott sein? Herr, ich bete, dass du Maßstäbe zurechtrückst. Ich bete, mein Gott, dass Gnade angenommen wird. Ich habe den Eindruck, dass auch 2 oder 3, dass ein paar hier sind, wo ein Punkt ist, vom Herrn zu sagen, ich demütige mich, und wo auch Stolz eine Rolle spielt. Und ich demütige mich und ich bin mir deiner Gnade nicht zu schade. Ich habe es nicht geschafft, aber ich schäme mich dessen nicht mehr, sondern ich nehme die Gnade an und lasse dich umso größer sein. Bitte, Heiliger Geist, überführe. Bitte schenke deinen Segen, Herr. Und bitte dich, dass unsere Fehler uns nicht zurückhalten, sondern dass wir aus den Fehlern lernen, dass unsere Schuld uns nicht zurückhält, sondern dass wir deine Vergebung suchen und barmherzig werden. Bitte wirke Barmherzigkeit. Wirke Liebe in den Herzen, weil du uns Barmherzigkeit und Liebe erweist. Herr, dir sei Ehre, dir sei Preis. Danke, was du jetzt an Menschen getan, was du jetzt Menschen gegeben hast. Und ich versiegle es im Namen Jesu. Und ich bete, dass sie es aus diesem Gottesdienst mit hinaus und mit nach Hause nehmen und dort mit dir weitergehen. Herr, es soll nicht nur jetzt ein Moment sein. Ich bete, Herr, dass es ein Saatgut ist, das du aufgehen lässt. So segne ich euch im Namen Jesu, dem Herrn zu folgen in Freude, in Begeisterung, dem wahren König. Amen. Ja, wir wollen jetzt nochmal zusammen singen. Ich habe das Lobpreislied, das Lobpreisteam, geht jetzt nochmal an die Instrumente.